Auftrag angenommen vom Aufbauverlag, weil ich gesagt habe, ich schreibe gerne ein Buch über Rio Reiser, aber auch über meine Familie. Also das heißt, die ganze Entwicklung, wie jemand in so einer Familie groß wird, wie das entsteht. Wir sind ja viel umgezogen, also alle 2 Jahre fast, ja. Und wie so eine, ja, wie so eine Charaktere sich rausbilden. Ich habe ja nur noch einen Bruder, der hat Kunst studiert und ich habe auch Kunst studiert und Rio hat auch da angefangen, musikalisch was zu lernen, Klavier zu lernen, Gitarre zu lernen. Und meine Eltern waren sehr liberal, die waren auch keine Nazis, die waren in der bekennenden Kirche, waren also auch so Grundtendenz christlich, hatten zu Hause auch immer so eine Atmosphäre von Kultur, also Kulturinteresse und Kultur, ja, und meine Mutter fand es natürlich auch ganz toll, dass wir irgendwie musisch begabt werden, also so gesehen, und das habe ich versucht in dem Buch zu beschreiben, und der andere Aspekt, der jetzt eine große Rolle spielt, natürlich auch bei allen Medien, ist dieses Tagebuch, was ich zum Teil veröffentlicht habe von Rio, was er 72 bis 74 geschrieben hat. Es war so eine Zeit, da haben die Scherben gerade angefangen, so Tourneen zu machen. Und er hat ja die ersten Freunde gehabt, der war ja homosexuell, hat aber auch nicht so richtig zugeben können wollen, weil damals gab es ja noch den Paragraph 175, also das war alles ein bisschen sehr geheimnisvoll noch. Und er hat dieses Tagebuch, das ist wie so ein Beichtstuhl, er hat da das reingeschrieben, die Probleme, die er hat, auch diese seelische Not, in der er gelebt hat, weil er immer diese Leute, die er geliebt hat, die liebten ihn auch irgendwo, aber sie konnten nicht offen die Liebe zeigen. Und davon handelt auch vor allem dieses Tagebuch. Macht einen tiefen Einblick in seine Seele. Und das wollte ich auch mal zeigen, wie ein Mensch, der auch künstlerisch arbeitet und der auch Songs macht, aus dieser Not heraus oder aus dem Problem heraus. Und das, finde ich, ist, glaube ich, auch ganz gut so rübergekommen, auch bei den Leuten, die es gelesen haben.
Jetzt macht das schon mal deutlich, dass Sie sozusagen über die Geschichte, wenn Sie sagen, Sie wollten auch die Familiengeschichte so miterzählen, auch Ihre Geschichte erzählen. Wie waren das als Bruder, als jemand, Sie haben ja auch zusammengearbeitet, ne? Sie haben zusammen Theater gemacht, ja. Sozusagen auch politisch aktiv gewesen und Sie haben ja auch die Band noch stärker mit begleitet. Wie waren das zu beobachten, wie Rio auch zu so einer Identifikationsfigur im Politischen geworden ist und wie er selbst, ja, das liest man ja aus seinen Texten auch raus, damit oftmals vielleicht gar nicht so richtig umgehen konnte, ne? Also da ist ja auch viel Melancholie versteckt.
Ja, das ist richtig. Aber Rio war irgendwie so auch ein begnadeter Auftragskünstler. Das heißt also, er hat diese Bewegung, diese Studentenbewegung oder die 68er-Bewegung oder 67er-Bewegung, er wollte auf den Kern kommen, eher in die Richtung von Dutschke, ja, der also auch eine Hoffnung verbreiten wollte. Und es war auch seine Auftrag, über diese Bewegung also die zu bestärken mit seinen Songs, also auch mit den Texten, die natürlich auch von religiösen Beeinflussungen kann man herauslesen aus den Songs und auch Karl May und die Gerechtigkeit zu sehen. Das stand bei ihm ganz weit vorne. Und auch die Bergpredigt im Neuen Testament, das war für ihn eine große Erleuchtung. Und diese ganzen Elemente, diese humanistischen, ja, und dieses Hoffnung schüren, ja, das war so seine Intention, warum er auch diese Songs geschrieben hat, gerade in der Zeit von Scherben bis 75 etwa, ja. Da sind sie ja nach Friesenhagen gezogen, haben erst nach 5 Jahren keine Musik mehr gemacht, außer Rio. Und dann haben sie wieder nochmal eine Platte aufgenommen, die Schwarze heißt die. Und das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da ist es gar nicht mehr so vordergründig politisch. Naja, es gibt ein paar Songs natürlich. Der Turm stürzt ein und sie ist schon ein paar Songs, die auch noch nicht aus der Scherbenzeit sind. Aber es war eine neue Sichtweise. Und das fand ich auch sehr interessant, dass man da auch, dass sie auch im Kollektiv gearbeitet haben. Also die haben dann auch die anderen Musiker Texte geschrieben und auch Kompositionen gemacht.
Den Bruch spätestens mit Wenn die Nacht am tiefsten ist, die merkt man schon, selbst auf der Keine Macht für niemand ist ja schon...
Danach waren schon die Fans sauer bei der dritten Schallplatte, ja, weil es nicht mehr so das Ganze so traf, ja, so aggressiv traf, wie es noch bei den ersten 2 Platten waren. Ne?
Ja, und selbst auf der zweiten waren ja so Lieder drauf, die schon stärker mit sich mit Gefühlen auseinandergesetzt haben und nicht nur den Straßenkampf gefordert haben oder begleitet haben.
Richtig. Dieser Song, der immer wieder benannt wird, Macht kaputt, was euch kaputt macht. Das war ja ein Song, den hatten wir ein Jahr vorher in Frankfurt auf einer Experimenta in einem Theaterstück integriert. Der Song war eigentlich ein Song für ein Theaterstück. Es war kein Song für die politische Bewegung damals, sondern ein für ein Theaterstück. Das haben sie auch, Rio hat es ja her auch nicht mehr gespielt. Also das muss man auch mal sehen. Er wird heute immer mit diesem Zitat immer untermauert, ja, Macht kaputt und keine Macht für niemand. Aber das waren Songs, die im Gedächtnis geblieben der Leute und irgendwie das begleitet ihn das bis heute noch, ne? Selbst nach seinem Tod.
Wenn wir da gerade drüber sprechen, wie stark war denn die Scherben und auch Rio Reiser damit belastet, dass sie so als Politaktivistenband angenommen wurden und auch gewollt wurden?
War ja praktisch auch so, die Tourneen, die sie gemacht haben, die waren ja meistens im Zusammenhang mit Hausbesetzungen auch, ne? Also sie haben ja auf politischen Veranstaltungen gespielt und da wurde oft aufgerufen, dass man das Haus besetzen soll und so weiter und so fort. Die war ja so eine Blaskapelle für die Leute, ne? Und es war auch nur bis zu einer bestimmten Zeit für sie überhaupt ertragbar. Zumal auch die ganzen Tourneen kein Geld gebracht haben, sondern im Gegenteil, nur Schulden gebracht haben. Und es war auch nicht mehr so das Ziel, dass man nur für umsonst spielt. Das ging auch nicht mehr, weil es waren immer eine ganze Menge Leute, die da mitgemacht haben bei der Band. Nachher auch noch Leute, die eigentlich nur am Rande dabei waren, die aber auch mitgefahren sind. Also es war eine wahnsinnig teure Geschichte, die aber finanziell sich völlig, also gar nicht gelohnt hat. Und deswegen war ja auch ein Grund, warum sie nach Friesenhagen gezogen sind. Die wollten nicht mehr sich so einbinden lassen von allen Gruppierungen, die es hier auch in Berlin gab, ja. Also das KPDML und die Maoisten und Anarchisten. Also es war also in Berlin war es die Hölle, ja. Also hätte man Tag und Nacht auch mit den Leuten diskutieren können, ja. In ihrer Wohnung da am Tempelhofer Ufer hier in Berlin-Kreuzberg. Ich war ja oft da, also es war nicht einfach.
Das hat aber noch einen anderen Aspekt, neben diesem politischen, abverlangten oder auch selbst initiierten. Ja, Sie haben ja gesagt, er hat sich da irgendwie so ein bisschen in Rudi Dutschke-Position gesehen oder hätte das vielleicht gar nicht schlecht gefunden. Gibt es ja auch soziale Aspekte, die eine große Rolle gespielt haben, also diese Frage der Jugendlichen und Kinder, die Möglichkeit bekommen haben, so eine Art Befreiung durch die Scherben zu erleben, die Heimkinder, die bei den Scherben Obdach gefunden haben, wenn man so will, ein Zuhause gefunden haben. Das hat ja auch eine große Rolle gespielt in diesem Konglomerat des, ja, der Alltag ist das Politische, möchte ich jetzt mal sagen, in gewisser Weise. Stark hatten das auch die Band sozusagen bewegt und auch Rio Reiser sozusagen.
Und es war viele Trebeleute im Haus auch und es waren Lehrlinge da und es waren auch Studenten zum Teil da, aber wenig Studenten. Und das war immer so, bei den Plänen, dann wurde immer natürlich geredet, wie kann man das Haus hier halten und so weiter und so fort. Dann wurde beschlossen, alle sollen arbeiten gehen oder in die Schule gehen. Und die Treber wollten das gar nicht, die wollten eigentlich Revolution machen, ja. Und die wurde einfach mehr oder weniger rausgeschmissen aus dem Haus. Und diese Truppe, ja, die landeten da bei den Scherben. Und machten sich da ein bisschen breit auch. Dann gab es Konflikte auch zwischen Rio und Mitgliedern der Band, weil die einen fanden das irgendwie völlig verrückt, dass jetzt da 7, 8 Kids da rumsitzen, die auch alle mitessen und mitrauchen und mittrinken. Und naja, aber Rio wollte unbedingt, dass es so bleibt. Und da gab es ja auch Konflikte. Ich glaube, die sind auch in dem Tagebuch auch, kommen da auch noch vor hier. Und das war auch mit einer aufreibenden Geschichte, ja. Zumal die auch da mitfahren wollten auf den Tourneen und so. Rio war eben auch wieder diesen religiösen Anspruch gehabt, man muss jedem helfen.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, und das kommt ja auch aus den Rezensionen hervor, dass sozusagen dieses Buch ist eins, das eine Erzählung von Ihnen ist, das aber mit Tagebucheinträgen von Rio aus dieser Zeit kombiniert ist. Warum haben Sie das so gemischt?
Einmal habe ich ja noch hier massenweise an Material, Briefe von ihm und auch Prosaschriften, er hat auch so Geschichten geschrieben und ähnliches mehr. Und das haben wir, also auch, er hat auch mal ein Interview gemacht. Das war alles so Dinge, die man irgendwie einbringen wollte, um ein anderes Bild zu zeigen, als man das bisher aus anderen Biografien eben kennt. Es gibt ja eine ganze Menge Biografien über Rio. Und hier hatte ich gedacht, ich bin der Einzige, der dieses Material überhaupt hat, der also hier die ganzen Unterlagen stapelweise, mit dem ich mich durcharbeiten musste, um zu überlegen, was kann man in so ein Buch da reinbringen. Ja, eigentlich könnte ich ein Buch machen von 2000 Seiten, ja. Aber das wäre noch interessant, ja, weil auch diese ganzen Auseinandersetzungen mit der RAF, mit dem 2. Juni, ja, das sind ja auch Dinge, da wurden Briefe geschrieben, hin und her. Also das sind Dinge, die habe ich jetzt hier nicht so im Vordergrund gestellt, weil ich wollte mich nicht da irgendwie, auch nicht gegen die Leute, die damit vorkommen, dass die da irgendwie sich beschweren drüber und sagen, wie kannst du sowas schreiben, ja, das war damals eine andere Zeit und so weiter und so fort, ja. Aber es wären alles, Dokumente, die man irgendwann auch mal so stückweise nochmal an die Öffentlichkeit bringen sollte, um so ein Bild zu zeigen, nicht nur von Rio jetzt und von Scherben, sondern ein Bild auch aus der Zeit, ja, aus dieser Aufruhrzeit hier, speziell auch in Berlin. Aber es war ja nicht nur in Berlin, es war in Tübingen, es war in Frankfurt, es war in Hamburg, in Köln, ja. Aber das ist eben Material, was nicht alle haben. Also gerade auch diese konkreten Geschichten, wie eine Band da mit eingeführt werden soll in die linke Bewegung und die sich zum Teil wehren dagegen, zum Teil aber auch mitmachen. Aber auch dann in Kontakt kommen zu Leuten, die auch eine Knarre haben. Ne?
Das ist natürlich ganz ganz stark gebunden an diese Zeitgeschichte, ne, die ja nicht nur die Zeit des Aufruhrs war, sondern auch ne, die wird ja nicht ganz ohne Grund die bleierne Zeit auch so lyrisch genannt, die späten 70er Jahre in der Bundesrepublik. Da greifen so Sachen ineinander in meiner Vorstellung. Sie haben sozusagen mit dem Stift in der Hand die Gestaltung der Figur Rio Reiser, den Narrativ über die Geschichte. Welchem Anspruch folgen Sie, haben Sie, sind Sie da gefolgt an der Stelle? Denn man würde sich ja sozusagen wünschen, dass das sozusagen die echte, der echten Figur, dem echten Rio Reiser nahe kommt. Wie funktioniert denn sowas?
Ich meine, wenn man dauernd mit einem Menschen noch zusammen ist und auch verreist ist und der Bruder ist ja und ihn von ganz klein auf kennt, ja, dann kann man natürlich auswählen und kann auch, glaube ich, mehr selektieren, was wirklich wichtig ist, für, also um die Person zu erklären, ja, und auch hinter seinen seelischen Problemen zu schauen. Also das kann ich durchaus mir leisten und das habe ich auch getan und ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwie ihm irgendwie zu nahe getreten bin in seiner Seele, ja, das habe ich garantiert nicht gemacht. Aber dass man das mal ruhig so veröffentlichen kann und dass man auch so zeigt, dass so ein Künstler, der immer so bekannt geworden ist mit Macht kaputt, was euch kaputt macht, ja, ich meine, dass der eben auch eine ganz andere sensible Seele gehabt hat, ja, und nicht ein Gewalttäter war, der irgendwie aufgerufen hat zum Mord und Totschlag, ja, also das, ich glaube, kommt aus dem Buch ganz gut heraus, ja.
Und trotzdem hat man ja sozusagen die Hoheit zu gestalten, Dinge zu betonen, andere wegzulassen oder sowas und zeichnet ein ganz eigenes Bild dieser Figur oder gibt es irgendeine Möglichkeit, dieser Falle zu entkommen im Sinne der Gesamtheit, würde ich es jetzt mal vorsichtig nennen, um nicht echt oder sowas zu sagen.
Es ist ein Problem, wenn man so ein Buch schreibt, gerade auch über Leute, die da vorkommen. Ich habe das ja sehr, also schon sehr vorsichtig gemacht. Wenn man das offener beschreiben würde, wie es wirklich war, dann kommt man durch in Zonen, die man nicht machen kann, die kann man nicht überschreiten. Ja, ich kann nicht Dinge schreiben, die auch andere Leute betreffen, die Dinge getan haben, die man heute nicht mehr so akzeptieren kann. Und darum war ich natürlich schon sehr vorsichtig mit der Auswahl der, auch der Stellen, ne, die ich genommen habe. Ne?
Sie haben ja gesagt, das betrifft immer auch andere Personen und so wird natürlich auch darauf, auf die Geschichte, auf die Person Rio Reiser, wir hatten es am Anfang, ne, Identifikation und Figur und Projektionsfläche, Anspruch erhoben von allen möglichen Menschen, die ihn kannten, oder irgendeine andere Beziehung zu ihm hatten, auch wenn sie nicht persönlich gewesen ist. Wie ist denn das sozusagen, sich in dem Minenfeld zu bewegen?
Die Personen, die da so auch größer vorkommen, denen haben wir das Buch ja auch zugeschickt, der Verlag, und die haben sich nicht beschwert. Also einmal, das ist auch schon mal ganz wichtig gewesen, dass da nicht große Proteste aufkommen. Minenfeld ist man immer, bei Scherben war man immer im Minenfeld, egal was die getan haben, ob sie wie Rio nachher zu Sony gegangen ist, war auch schon wieder Minenfeld drin, später wie er nach 19 Jahren nach der Wende in die PDS eingetreten ist, was er ja nur getan hat, um zu protestieren gegen die Treuhand und ähnliche Organisationen damals, die im Osten einmarschiert sind. Also es waren immer, er war immer irgendwo im Minenfeld. Also Rio sowieso. Die anderen, die Scherben selber, das nicht so immer so unmittelbar getroffen wie Rio eben, ne? Und das ist auch nicht einfach für ihn gewesen, sich damit zufrieden zu geben, wie man mit ihm gegenüber sich verhalten hat. Also zum Beispiel auch, dass man nach der Wende, nachdem er in der PS eingetreten ist, so gut wie seine Songs gar nicht mehr gespielt hat im Rundfunk. Ne? Ich meine, das ist auch nicht gerade schön für ihn gewesen, weil er auch das auch wollte. Er wollte auch ein Volkssänger sein, oder er wollte auch, dass es verbreitet wird, dass er zu erzählen hat. Wenn es in 40 Jahren nicht mehr passiert und die Firma Sony sagt, oh, was ist denn nun los? Ja, der bricht ja ganz schön ein mit seinen Verkaufszahlen. Ja gut, dann ist es natürlich auch für ihn nicht einfach, wie er das erklären soll. Ne? Nur weil er eben in dieser komischen PDS da war damals. Ne?
Vielleicht eine abschließende Frage. Hätte Rio das eigentlich gemocht, dass sein Leben so ausgebreitet wird? Jetzt nicht nur mit dem neuen Buch, sondern ja, Sie haben gesagt, es gibt viele Biografien, viele Leute, die sich mit ihm beschäftigt haben. Es gibt, keine Ahnung, Zeitungsartikel, es gibt Wikipedia. Überall kann man sich sozusagen reingucken in das, was Leute über ihn erzählen. Hätte er das gewollt, gemocht?
Also Rio hat sich schon wie als öffentliche Person auch empfunden. Er hatte auch alles nicht irgendwie versteckt oder was. Auch die Bücher waren ja alle, haben ja auch in seiner Wohnung da rumgelegen. Also ich will nicht sagen, dass er jemand war, der irgendwas versteckt hat. Er hatte auch seine Homosexualität sich da auch dazu bekannt und auch zu anderen Dingen. Ja, hat ja auch immer Stellung bezogen und war auch, wie soll ich sagen, also eine Person des öffentlichen Lebens irgendwo. Ich glaube nicht, dass er jetzt, ich als Beispiel mal, ne, er war ja Anfang 19 Jahre war im Krankenhaus hier in Berlin. Und es erfuhr auch die Bildzeitung zum Beispiel und habe mich angerufen und gesagt, was ist denn mit ihrem Bruder los? Und sage ich, ja, der hat, weiß ich auch nicht genau, was er hat. Also auf jeden Fall ist er morgen ins Krankenhaus gegangen. Und sofort stand drin, er hat AIDS. Ja, war ja klar, er hat AIDS. Ne? Mhm. Und da habe ich Rio gesagt, pass auf, die Bildzeitung hat mich angerufen, die sagen alle, du hast AIDS. Ja. Sagt er, ich wundere mich, dass die überhaupt anrufen bei dir. Ich meine, normalerweise kümmert sich die Bildzeitung um mich überhaupt gar nicht, ja. Aber jetzt da, wo sie vermuten, dass ich AIDS habe, da rufen sie dich an, ja. Als Beispiel, ja. Also Dinge, die man gar nicht so schauen konnte, wo er dachte, die interessieren sich für ihn gar nicht. Also so eine Boulevardzeitung wie Bildzeitung, ja. Aber plötzlich in dem Punkt, da sind sie dabei, ja. Da habe ich gesagt, hier, du musst ja deinem Arzt hier was holen, dass der schreibt, du kein AIDS hast, damit sie beruhigt sind. Aber ich will nur sagen, ja, also das, er war auch eine Person des öffentlichen Lebens irgendwo, auch der Klatschspalten meinetwegen, was er aber gar nicht so wusste. Fand es sogar vielleicht ganz toll, dass überhaupt die Bildzeitung sich um ihn kümmert, ja. So ist es ja manchmal, ja, wenn man im Showbusiness ist.